What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club über das, was uns im Arbeitsalltag wirklich gesund hält. Ich bin eure Host, Sandra Strauß, und ich freue mich riesig, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wir orientieren uns in diesem Format an den 8 Säulen des Wohlbefindens. Dazu gehören neben körperlicher Gesundheit auch mentale, intellektuelle, soziale, finanzielle, berufliche, spirituelle und ökologische Aspekte. In dieser Folge schauen wir nochmal auf eine Säule, die wahrscheinlich viele von euch mit Urban Sports Club verbinden: Physical Wellbeing. Und wir klären die Frage: Wie geht's eigentlich unserem Körper in Bezug auf unseren Joballtag? Haben wir genug Bewegung, gute Routinen oder sitzen wir einfach zu viel, schlafen zu wenig und hetzen nur noch von Termin zu Termin? Und um herauszufinden, wie wir mehr Bewegung ganz natürlich in unseren Alltag integrieren können, schauen wir heute einmal noch genauer auf die Macht der Vorbildfunktion und warum vor allem Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, Professor Dr. Elke Eller. Sie ist Aufsichtsrätin, Investorin und Professorin für strategisches Personalmanagement an der Hochschule Worms. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Elke.
Hallo, liebe Sandra. Darf ich dir gleich was ganz Persönliches verraten? Ich finde das so irre. Je älter ich werde, desto mehr Titel. Und ich finde das immer so, ich denke mir, hey, die Titel sind ja viel länger als mein Name. Also sag einfach Elke zu mir.
Sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Und liebe Elke, ich fange ja das Interview immer sehr gerne mit einem persönlichen Check-in an. Mhm. Hast du ein Alltagsritual, was du teilen möchtest, was dir hilft, gesund in den Alltag zu starten?
Oh ja, und zwar hat das eigentlich meine Mitarbeiterin bei der TUI seinerzeit während Corona erfunden, weil wir erinnern uns alle an Corona, wie schwierig das war, und alle sitzen plötzlich nur noch zu Hause im Homeoffice. Und was können wir also gemeinsam machen, ohne dass wir jetzt gemeinsam tatsächlich was unternehmen können? Und das war die 10.000 Schritte Challenge. Mhm. Die habe ich bis heute auf meinem Handy und ich halte mich konsequent dran. Mittlerweile habe ich mir einen Hund, einen Labrador. Man muss auch darauf achten, was man sich für einen Hund anschafft. Und es ist überhaupt kein Problem mehr. Während Corona war das eine Challenge tatsächlich, wenn man sich nur so zwischen Schlafzimmer, Badezimmer, Arbeitszimmer bewegt und nochmal einen Kaffee in der eigenen Küche holen. Da war es echt eine Challenge.
Ich erinnere mich, ja.
Aber heute, ja, ich habe das wirklich als Routine, und wenn es mal nicht geht, durch Reiseaktivitäten oder so, dann schnappe ich mir auch schon mal nochmal den Hund spät abends, dass ich da hinkomme. Das ist echt eine Routine geworden.
Kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch 2 Hunde, deswegen kenne ich diese Bewegungen im Alltag sehr, sehr genau. Das zwingt einen in die Gesundheit ein Stück weit.
Ja, ganz genau. Also insofern, das wäre schon mein erster, ja, so eine Lebensweisheit. Mit einem Hund, da musst du einfach raus.
Workout.
Du bist promovierte Diplom-Volkswirtin und warst lange Zeit Personalvorstand in großen Unternehmen, bei der TUI, Volkswagen. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe während meines Volkswirtschaftsstudiums schon tatsächlich, das war ja in den frühen 80, also 82 bis 87, eine Podiumsdiskussion gehört, wo eine promovierte Volkswirtin damals eine sehr starke Podiumsdiskussion in Frankfurt mit Männern aus der Bankenwelt geführt hat. Und diese Frau hat mich so inspiriert und fasziniert, dass mich das einfach gecatcht hat. Ja. Sie kam von der IG Metall, Vorstand der IG Metall. Und ich habe sie gefragt, ob es möglich wäre, vielleicht bei ihr ein Praktikum zu machen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, in der Wirtschaftsabteilung am besten. Und da bin ich dann wieder auf überwiegend, ja, quasi 12 Männer getroffen und 2 Frauen. Habe aber erlebt, die haben tatsächlich das angewendet, was ich in meinem trockenen Volkswirtschaftsstudium gerade mir mühselig theoretisch versucht habe reinzuziehen. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bilanzierung, rechtliche Grundlagen, all das. Und auch das hat mich wieder total fasziniert. Heute würde man sagen Empowerment, weil was die nämlich gemacht haben, war, komplexe Sachverhalte so zu verpacken, dass seinerzeit IG Metall, Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten damit so empowered sind und die komplexen Thematiken so verstehen und mitdiskutieren können. Und ja gut, lange Wege, Volkswirtschaft fertig studiert, verschiedene Etappen, hatte dann bin auch tatsächlich dann angefangen in einem wissenschaftlichen Bereich oder beim Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft damals.
Noch so ein langer Titel.
Ja, genau. Da war die Aufgabe gewesen, und das zieht sich eigentlich durch bei mir wie ein roter Faden. Die Aufgabe war, mit wenig öffentlichem Geld die drei Sozialpartner, hat man damals gesagt, an einen Tisch zu bringen. Also die Mitbestimmung, die Unternehmen und die Wissenschaft. Und ich in dem Fall als Vertreterin der öffentlichen Hand mit ein bisschen Geld, kleines Geld, um da Projekte auf den Weg zu bringen. Und interessanterweise, das war dann 89, war genau mein Thema gewesen. Ich hatte zwei Hauptthemen. Das eine war Frauen in Europa, Frauen in Führung in Europa. Und das andere Thema war Einführung von neuen Technologien in kleinen und Mittelbetrieben. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass das 1989 bedeutet, dass der PC eingeführt wird. Und das halt eben, ja, was bringt das für Vorteile für die Unternehmen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Und wie kriegt man Betriebsräte dabei mit ins Boot? Und was hat das für Konsequenzen für Mitbestimmung? Und das war so mein Start. Ich war dann später tatsächlich auch bei der IG Metall in der Vorstandsverwaltung, bin da sehr früh als Frau in Aufsichtsratsrollen gekommen, weil eben das der Grundsatz war, du kennst das bestimmt auch, man merkt ja immer, ob es nach Leistung geht oder ob jemand nach Geschlechtern differenziert. Und ich hatte damals wirklich das Glück, in einem Umfeld zu sein, wo es um Leistung ging, und war dann eben sehr früh als Frau in Aufsichtsräten auf der Arbeitnehmerbank und habe dadurch natürlich sehr tiefe Einblicke sehr früh in Unternehmensstrategien bekommen. Und war dann für die Automobilindustrie zuständig, war insgesamt 15 Jahre bei der IG Metall. Und ein üblicher Weg oder eine Möglichkeit, eine Karrieremöglichkeit, ist eigentlich ein Entwicklungsweg, so würde ich sagen, ist, dass man dann Arbeitsdirektor, Arbeitsdirektorin wird. Und so kam ich dann in meiner zweiten Arbeitslebenshälfte zunächst zu Volkswagen, war bei Volkswagen Financial Services Personalvorstand, Arbeitsdirektorin, dann später bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, Personalvorstand, Arbeitsdirektorin, jeweils Töchter im VW-Konzern, und bin dann gewechselt oder habe dann den Ruf bekommen zur TUI, dann dort für die TUI Welt auf der weltweiten Ebene verantwortlich zu sein als CHRO. Da ist ja immer auch Sicherheit mit dabei, Arbeitssicherheit. Bei TUI war dann Sicherheit im Allgemeinen mit dabei. Und da eben die Verantwortung weltweit, und das heißt eben auch, die verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Es ist ja TUI ein sehr internationales Unternehmen, wesentlich mehr Mitarbeiter im Ausland als im Inland. Ganz, ganz spannende Aufgabe. Und in der letzten, natürlich vor meinem Hintergrund von Verbandserfahrung, habe ich dann noch das Ehrenamt angenommen, Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager zu werden. Das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Komme auch gerade von dem Personalmanagement-Kongress, der einmal hier in Berlin im Jahr stattfindet. Und ich finde, es ist immer wieder eine großartige Veranstaltung für Personalerinnen und für Personaler, wo man die neuesten Trends sieht.
Ja, wunderbar. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen reintauchen, was die neuesten Trends sind. In deiner Zeit bei TUI seid ihr auch mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet worden. Was macht für dich eine gesunde und ganzheitliche Unternehmenskultur aus?
Dass Sport, dass Bewegung, dass Gesundheit auf die strategische Agenda mindestens mal von HR gehört und eigentlich auf die Agenda des Unternehmens gehört. Und ich habe ein ganz, ganz witziges Beispiel, das möchte ich dir unbedingt erzählen. Ich war tatsächlich, vor ungefähr 10 Jahren habe ich die Personalchefin von Spotify getroffen in Schweden, weil wir als TUI einen Austausch da organisiert hatten, weil es ging ja, na klar, Digitalisierung, digitale Transformation, die TUI will aus der alten Welt kommen, will digital werden und hat ja auch riesen Fortschritte gemacht in den Jahren. Und ich war total, ja, gespannt, wie machen die Personalarbeit. Und die haben sie auch ganz anders gemacht, wäre jetzt ein eigenes Thema. Aber was ich erzählen will hier in dem Zusammenhang, ich kam in ihr Office rein, was für damalige Verhältnisse schon sehr hip, sehr modern aussah. Für unsere Gefühle alles ein bisschen wie die Büroabteilung bei IKEA so ungefähr. Ja, also für damalige Verhältnisse wahnsinnig hip. Und sie hatte zwei Laufbänder im Office stehen. Und ich habe sie dann so, was machst du mit den Laufbändern? Ja, sie macht da ihre Rücksprachen auf den Laufbändern. Es habe ich mich nie gewagt, ehrlicherweise, aber es hat mich so beeindruckt, dass ich damals schon dachte, hey, wie cool ist das denn? Weil sitzen, wissen wir, sitzen ist das neue Rauchen.
Ja.
Und so viele Gespräche, wir könnten jetzt, ja auch, wenn die Technik jetzt nicht die Restriktion wäre, draußen laufen und uns dabei unterhalten.
Und das hat sie ja auch eingeführt. Sie macht ja ganz viele Walking Talks, die, glaube ich, teilweise auch ein Podcast werden. Aber das ist auch ein anderes Thema.
Und das habe ich mir von damals mich wirklich inspirieren lassen, habe das auch übernommen. Walk and Talk nenne ich das gerne. Ich kann es nicht, also manche beschweren sich dann, weil du im Hintergrund die Vögel zwitschern hörst oder den Hund nebenbei hörst. Aber ich für mich persönlich finde das, ja, das ist eine totale Bereicherung in meinem Arbeitsleben. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber deine Frage war ja TUI. Was macht das aus? Ich glaube, bei TUI ist es auch so, das ist ein Vorteil. Durch die Nähe, durch die Dienstleistung, durch das Produkt entsteht ja eigentlich mit dem Kunden gemeinsam, das Produkt Urlaub, haben wir natürlich eine große Nähe zu Bewegung, zu wie fühlen sich Menschen wohl. Also wir haben manchmal auch gesagt, also wenn der Kunde happy ist, ja, oder wenn der Mitarbeiter happy ist, dann ist auch der Kunde happy, weil das immer so ein Zusammenentstehen ist. Das ist was anderes, wenn du in der Produktion bist, wo am Band gearbeitet wird, wo der Mitarbeiter eigentlich gar keinen Kunden sieht. Hier ist sozusagen dieses direkte Zusammenspiel. Und wenn man sich mal Robinson Club zum Beispiel vorstellt, da sind ja ganz viel Aktivurlaube dabei. Also da war immer schon, so habe ich das empfunden, eine große Offenheit dafür da. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich ganz wichtig finde, weil natürlich gerade Reisen in dem Konzern ganz oben steht. Und das wissen wir ja, also der alte Sportverein, wo die Trainings dienstags abends stattfanden, das ist immer daran gescheitert, wenn man halt auf Dienstreise ist. Und diese Möglichkeit zu haben, wo man an unterschiedlichen Orten ist, sich über eure Plattform einzuloggen, ist einfach ein Wahnsinnsfortschritt.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich habe heute Morgen auch mal wieder einen wundervollen Partner genutzt und mich heute schon richtig ausgetobt. Welche Elemente oder Strukturen hältst du als besonders wirkungsvoll, um Gesundheit wirklich zu verankern, vor allem im Hinblick auf die physische Gesundheit von den Mitarbeitenden?
Also ich glaube, dass, oder es ist keine Glaubensfrage, es ist meine Erfahrung, dass Mikroimpulse wichtig sind. Also das aus meiner VW-Zeit gelernt, gerade eben Mitarbeiter am Band, es ist viel wichtiger, kontinuierliche Routinen mit 10 Minuten Hacks zu machen, als einmal im Jahr den Marathon zu laufen. Ja, wirklich die Mikroimpulse, und ein guter Freund von mir, der Ralf Bohlmann, der hat ja auch Bücher darüber veröffentlicht, den hatte ich auch bei der TUI zum Beispiel eingeladen zu Managementveranstaltungen, um eben darüber zu reden. Also Strukturen, Mikroimpulse wichtig, das persönliche Vorleben wichtig, und da kommt jetzt eben so ein Vortrag wie von Ralf Bohlmann ins Gespräch, weil das hat mich auch sehr überzeugt. Er hat immer gesagt, hey, ihr Manager, ihr wisst genau, wie man ein Unternehmen managt. Ihr habt Strategien, ihr habt Roadmaps, ihr habt KPIs. Ihr erwartet ja auch nicht, dass der Erfolg über Nacht kommt. Aber wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann macht da mal was, dann lasst das wieder. Nehmt euch was vor, mittags habt ihr das wieder vergessen. Dann kommt wieder was anderes dazwischen. Und einfach diese Selbststeuerung, so strategisch an das Thema ranzugehen, wie wir es gewohnt sind, als Manager im Unternehmen zu tun, das hat mich auch total gecatcht und hat mich auch über die ganzen Jahre hin wirklich beeinflusst, der Gedanke. Ich glaube, das ist eben auch eine Struktur, wenn du sagst, also was sind die Strukturen, die man braucht. Das ist das persönliche Vorleben wirklich vom Management ganz oben. Es ist eine kulturelle Frage. Es ist aber eben auch eine strukturelle Frage. Zum Beispiel haben wir auch diskutiert, während Corona die Meetings auf 50 Minuten zu begrenzen, um 10 Minuten Pause zu haben, um sich einmal durchzubewegen, bis das nächste Online-Meeting wieder weitergeht. Und eben, wie gesagt, die Mikroimpulse, ganz wichtig, immer wieder dranbleiben und sich Routinen schaffen. Und die auch im Arbeitsalltag mit einer Selbstverständlichkeit zu integrieren.
Kannst du so ein paar Beispiele nennen für diese Mikroimpulse oder auch, jetzt habe ich diese 10 Minuten und jetzt sagt die Führungskraft, ich soll mich jetzt einmal kurz bewegen und durchschütteln. Wie kann ich es tatsächlich machen? Wie kriege ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, tatsächlich das zu tun und nicht zu sagen, ich mache jetzt die nächste Waschmaschine an?
Also da fällt mir das Bild ein von Push zu Pull. Wenn ich mich daran erinnere, da ist erst so eine etwas, bisschen verkrampfte Anfangszeit vielleicht. Ich erinnere mich auch noch früher in den 90ern, da war das völlig verpönt, wenn auf irgendeinem Managementkongress dann ein Amerikaner kam, der zu Lockerungsübungen aufgerufen hat, ja, und alle waren total steif. Was ist das denn jetzt? Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen befremdlich. Aber dann, gut, zu Hause die Waschmaschine, die habe ich natürlich, wenn es jetzt hybrides Arbeiten ist, nicht in der Kontrolle, aber will dann gerne später auch noch was zu Thema sagen, Beruf und Familie. Also das ist ja dann ein Dreieck, Beruf, Familie und Sport. Ja. Aber wenn es im Büro ist zum Beispiel, dann kann man das, ich glaube, da ist eben diese Phase, wo sich alle mal dran gewöhnen müssen, wo das vielleicht ein bisschen komisch ist. Es ist ja auch, es kommt ja auch dazu, dass die Menschen sich beim Sport, bei der Bewegung zeigen. Das ist ja, aber wir leben ja auch in der Welt. Ja, wir sitzen, die Männer sitzen ja auch nicht mehr da in komplett Anzügen und Krawatten oder weitestgehend nicht mehr. Meine englischen Kollegen bei der TUI, die haben das von Anfang an sehr klar gesagt, bring your whole personality to work. Das ist für uns Deutsche vielleicht erstmal noch, also wir entwickeln uns auch dahin.
Wir brauchen noch ein bisschen.
Ja, genau. Oder unsere Azubis, die haben einen wunderbaren Spruch entwickelt bei der TUI. Be you, be TUI. Mhm. Ja, und das ist immer, geht aber immer von dem Ansatz aus, es ist der ganze Mensch ist gewollt und gefragt. Und wenn man mal auf das Personalmanagement schaut, der letzten Jahrzehnte, das war ja in den letzten Jahrzehnten, also jetzt auch noch, wenn ich mal ein Stück noch mal ganz früher zurückgehe, jetzt, was weiß ich, 60er, 70er, 80er, das war ja gar nicht gewollt. Da war ja nur gewollt, dass derjenige funktioniert. Heute wollen wir, dass der Mensch mit seinem ganzen Engagement dabei ist. Und dazu gehört eben auch Gesundheit. Und wir leben eben in einer Zeit, und gerade Corona hat uns das gezeigt, wenn ich nicht mehr diese üblichen Wegezeiten habe, wenn ich nicht mehr, ja, wie selbstverständlich eine körperliche Anstrengung habe, weil wir eben nicht mehr viele Dinge nicht mehr man körperlich selber verrichten, dann muss ich mir Gedanken drüber machen, wie ich das eigentlich organisieren kann und strategisch mit einplanen. Und ich glaube, dann zu sagen, ein Meeting zum Beispiel, das haben wir dann bei der TUI gemacht, weil du fragst es gerade nach Beispielen, ja, dass man dann wirklich einen Lauftreff halt vor dem Meeting macht. Ja? Oder dass wir, was ich selbst, obwohl ich eigentlich keine geborene Läuferin bin, aber wo ich dann dachte, hey, ich habe jetzt eine Vorbildfunktion, sodass ich in Hannover war das ja, sowohl bei Volkswagen Nutzfahrzeuge als auch dann später bei der TUI, mich halt vorne hingestellt habe als Führungsfigur und gesagt habe, da gibt es jetzt den B2Run, einmal um den Maschsee laufen in Hannover. Da wollen wir mit dabei sein und da wollen wir antreten mit möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, dann war natürlich auch klar, ich muss auch selber mitlaufen. Was mir ehrlicherweise in meinem damaligen vorstandsdurchgetakten Tag auch nicht einfach gefallen ist. Aber ich habe es mir dann als persönliche Challenge gemacht und habe es auch gemacht und auch gerne gemacht. Und es war natürlich ist dann ein riesen Erfolgserlebnis, ein riesen Gemeinschaftserlebnis. Und es wurden auch Jahr für Jahr haben auch mehr Teilnehmer eben dann aus dem Unternehmen dran teilgenommen. Also wie macht man es mit als Vorbild vorleben? Und ja, auch irgendwie das ist jetzt das große Ding, einmal im Jahr um den Maschsee rum joggen, aber eben auch in den Alltag mit einbauen, bei Meetings, es können die Meetings ganz normal im Office sein oder eben auch bei Offsites.
Heute wollen wir auch noch mal ein bisschen genauer hingucken, welche Rolle hat tatsächlich auch die Führungskraft? Also wie wichtig ist aus deiner Erfahrung, dass Führungskräfte selber mit einem guten Beispiel vorangehen, wenn es um Gesundheit und Fitness geht? Du hast gerade dein eigenes persönliches Beispiel geteilt mit dem B2Run. Hast du noch andere Beispiele, vielleicht auch für Führungskräfte, denen es nicht so leicht fällt?
Das hat tatsächlich schon der gute alte Peter F. Drucker gesagt, der in den 60er Jahren, also als quasi gilt er ja als Vater der modernen Managementlehre, gesagt hat, you cannot manage other people unless you manage yourself. Und das ist nach meinem Eindruck lange nicht so vorgelebt worden. Teilweise spricht man ja sogar von einem Führungsparadoxon, dass Führungskräfte, und zwar weiß man auch aus verschiedenen Studien, nämlich genau die in einem mittleren Führungssegment, in so einer Sandwich-Position stecken. Das heißt, die Herausforderungen und heutzutage werden immer komplexer und sie müssen eigentlich nach oben reporten, dass sie auf der Erfolgsspur sind und kriegen von unten häufig mitgeteilt, wo es hakt und was nicht geht. Und da entsteht so ein Druck, dass man weiß, dass auch gerade mentale Probleme bei den Führungskräften häufiger vorkommen. Das hat aus meiner Sicht jetzt in der Vergangenheit eben zu diesem Führungsparadox geführt, Stärke nach draußen zu vermitteln, was eigentlich, will nicht pauschalisieren, nicht für alle Führungskräfte, um Gottes Willen, aber eben die innerlich gar nicht so gespürt wird. Und das ist für mich gerade ein großer Wandel und ich freue mich da richtig drüber, weil ich habe immer schon davon geredet, man braucht ein inneres Navigationssystem. Und ich glaube, wenn man dieses innere Navigationssystem hat, eben auch bei dem Thema das Gespür dafür zu haben, was tut mir eigentlich gut, was ist eigentlich gesund und wo fängt es auch an, dass es für mich ungesund wird, dann kann man auch als Führungskraft auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was man eigentlich seinen eigenen Mitarbeitern zumutet. Und das ist ja auch ein alter Lehrsatz in der, ja, in der Führung oder in guter Führung: verlangen nie von den Leuten etwas, was du nicht selber tun könntest. Und diese Achtsamkeit zu haben und auch hinzuschauen, wo ist vielleicht die Grenze erreicht bei den Mitarbeitern, das ist für mich eine echte Führungsaufgabe. Und du merkst schon, es geht für mich sehr, also wenn mich jetzt Führungskräfte fragen würden, was kann ich empfehlen? Einerseits solche, sowas wie jetzt 10.000-Schritte-Challenge, sowas wie so ein Unternehmenslauf, gemeinsame hier bei euch, gemeinsame über eure Plattform, gemeinsame Trainings buchen, also wirklich Beispiele setzen und aber eben auch eine Kultur installieren, klingt jetzt so technisch, aber eine Kultur fördern, eine Unternehmenskultur fördern und vorleben, die das dann auch tatsächlich ermöglicht. Also das heißt, ich muss dann auch, wenn bei meinem Mitarbeiter im Kalender steht, von 14 bis 15 Uhr eine Stunde Workout, dann auch das genauso ernst zu nehmen, wie als ob er einen Call hätte.
Und das ist ja häufig die Schwierigkeit.
Ja.
Vielleicht da nochmal ein bisschen reingehen. Was können Unternehmen da wirklich konkret tun, dass diese körperliche Aktivität, dass Gesundheitsförderung wirklich ernst genommen wird und diese Stunde Workout nicht dann einfach doch überbucht wird mit wichtiger Call?
Ich bin mir sicher, es ist die Struktur und es ist die Kultur. Die Struktur, und da seid ihr ein ganz wichtiger Player aus meiner Sicht, durch so eine Plattform, wie ihr sie anbietet, wird das leicht möglich, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich das flexibel gestalten kann, eben nicht mehr der Turnverein dienstagsabends. Ja. Und wenn ein Unternehmen wie die TUI zum Beispiel dann eben Teil ist und das ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen möglich macht, dann ist das für mich eben eine Struktur, die geschaffen wird im Unternehmen. Und genauso wichtig ist aber eben die Unternehmenskultur, dass ich Führungskräfte, und das muss ich mit meinen Führungskräften besprechen, weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein Wandel für die Führungskräfte. Führungskräfte sind ja in der Regel auch ein paar Tage älter als jetzt Neueinsteiger. Viele kommen ja noch aus einer Zeit, wo es ganz anders war. Und ich habe es sehr stark erlebt, auch in Unternehmen, dass gerade die jungen Menschen ja danach fragen. Also insofern würde ich sagen, erstmal ist es die Führungskräfte zu enablen und zu sagen, das gehört jetzt auf die Agenda unserer Unternehmensziele. Wir wollen eine Kultur schaffen, wo Mitarbeiter gesund bleiben, weil das hat auch für das Unternehmen Vorteile, kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Aber eben erstmal Struktur als Führungskraft, als Vorbild vorleben und eine Kultur zum Leben erwecken. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist so wie Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Also ich muss es wirklich entwickeln. Und dann eben auch ja auch da wieder Beispiele schaffen und zeigen. Zeigen, auch das deutlich machen, dass das nicht weniger wert ist, der Block für Sport im Kalender.
Wir haben einen Wellbeing-Kompass durchgeführt. Das ist eine repräsentative Studie aus mehreren europäischen Ländern. Und daher wissen wir, dass Mitarbeitende, denen Fitness- und Wellbeing-Programme angeboten werden, eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen haben und häufig auch bereit sind, die Extrameile zu gehen. Allerdings, die Nutzung dieser Programme braucht natürlich auch Zeit. Und jetzt haben wir gerade von den Führungskräften vielleicht ein bisschen der alten Schule gesprochen. Jetzt mal vielleicht den Blick auf die jüngeren Führungskräfte. Welchen Ratschlag würdest du ihnen geben wollen, zu sagen, wie könnt ihr Fitness und Gesundheit wirklich von Anfang an auch mit in euren Führungsalltag integrieren?
Ich glaube, das wird bei den jüngeren Führungskräften einfacher, weil ich beobachte, dass die von vornherein mit so einer Haltung reinkommen. Mir fällt auf, dass früher war das, ich glaube, ich hatte das vorhin schon erwähnt, diesen Begriff von Push zu Pull. Also früher war es häufig, hatte man den Eindruck, man musste die Mitarbeiter dazu, also ist das Thema musste ein bisschen zwanghaft irgendwie vorangebracht werden, ja. Heute ist es aber umgekehrt. Ich bin ja an der Hochschule in Worms und ich frage immer die Studierenden, was ihnen wichtig ist, wenn sie jetzt ins Arbeitsleben dann in ein, zwei Jahren einsteigen. Die fragen dann nach Sportstudio. Hat das Unternehmen ein eigenes Gym? Das gehört unter die 3 bis 5 meist genannten Argumente, was aus der Sicht der jungen Leute für ein Unternehmen spricht. Und das sind auch genau die, wo ich sehe, die werden in 3 bis 5 Jahren in der Führungsposition sein. Also ich glaube, es wird sogar leichter, weil junge Führungskräfte. Ich würde sagen, also der Tipp aus meiner Sicht wäre, sich nicht beirren lassen. Die sind da ganz auf dem richtigen Weg, weil es eben ein Pull mittlerweile ist und Stichwort Fachkräftemangel, die Unternehmen gut beraten sind, da was zu tun. Und ich habe ja tatsächlich in meiner eigenen Dissertation, wo ich über die empirischen Zusammenhänge von Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und Leistung geschrieben habe oder geforscht habe. Das war noch in der VW-Zeit. Ich habe da knapp über 6.000 Mitarbeiter befragen können. Gesehen, dass da habe ich über ein größeres Konstrukt mit 15 Faktoren, aber ein Faktor davon war die Fitness. Nach der eigenen Einschätzung, wie gesund, wie fit fühle ich mich, weil es eben ein Faktor ist, der sich auf Leistung auswirkt. Und das Ergebnis war sehr deutlich, war ein signifikantes, dass die Fehlzeiten, die sich nach eigener Einschätzung sagen, sie sind fit genug für die Arbeit, bei den Mitarbeitern die Fehlzeiten signifikant niedriger waren und im Umkehrschluss die Motivation, das Engagement höher war. Also was würde ich jungen Führungskräften zurufen, weil ich selber zu dem Thema geforscht habe und auch weil ich selber über die Jahre jetzt so erlebt habe, das ist der richtige Weg. Und man hat eigentlich gleichzeitig sogar man punkte zweimal. Also es ist von der Kostenseite her effizient für das Unternehmen, Stichwort Fehlzeiten gehen runter. Und es ist eben aber auch ein Motivator, ein echter Motivator, weil die Bindung ans Unternehmen, das Engagement nach oben geht.
Und dafür hilft natürlich die Bewegung, ne? Dass das auch vorbeugen und vorbauen kann. Jetzt hast du ja vorhin auch erzählt, was du für einen intensiven berufliche Laufbahn hast. Was hast du denn geschafft für dich persönlich, um als Führungskraft langfristig fit zu bleiben?
Ja, ich habe ja zwei Kinder, mittlerweile sehr erwachsene Kinder. Und das heißt, dass dann eben nochmal diese Stelle, was ich da auch beobachte, bei mir erlebt habe, aber eben auch bei anderen Frauen sehe, allein wenn man sich den Tagesablauf vorstellt. Oder wie hat mein Tagesablauf früher ausgesehen? Morgens aufstehen, Kinder zur Schule, Arbeit. Ich hatte immer Au-pair-Mädchen, um das überhaupt irgendwie abzudecken. Dann kommst du abends nach Hause, dann gibt es eine Rush-Hour. Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, Schulaufgaben, sich um die Kinder sofort irgendwie die Tasche in die Ecke stellen, präsent sein für die Kinder, Abendessen, Kinder ins Bett bringen, dann nochmal einen Rechner setzen. So, und um 10:30, wenn dann der Schulranzen für den nächsten Tag gepackt war, war ich so fix in alle, dass ich keine Zeit mehr für Sport hatte. Das war leider meine Realität gewesen. Heute ist das ganz anders möglich. Damals hatte ich aber auch das Bewusstsein noch nicht dafür. Was ich heute, wenn ich gerade junge Mütter erlebe, kann auch junge Väter sein, es hat sich ja sehr, sehr viel zum Glück entwickelt. Ich habe das auch schon jungen Frauen gesagt, pass auf deine eigene Gesundheit auf. Weil wenn du, also derjenige, jetzt egal ob Mutter oder Vater, der sozusagen im Zentrum steht, auch für die Familie, das ist doch kein Ego-Luxus. Das ist doch wichtig, dass du bei Gesundheit bleibst und das alles schmeißen kannst. Bis dahin, wenn wir über Alleinerziehende sprechen. Und das ist so eine Erkenntnis von mir, jetzt mal theoretisch gesprochen, dass auch ich damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, Stichwort Ego-Luxus, das hätte ich mir ja gar nicht genommen, die Zeit. Ich bin früher dann oft immer gefragt worden, das war der Klassiker bei Einstellungsgesprächen, was sind Ihre Hobbys? Da habe ich immer so innerlich die Augen verdreht und gedacht, hey, Vollzeit berufstätig, zwei Kinder, wo bitteschön soll ich noch Platz haben für Hobbys? Ja. So, jetzt darf aber eben Sport nicht hinten runterfallen und deshalb Sport oder Bewegung mit integrieren in den Tag. Und das war der zweite Fehler, den ich vielleicht gemacht habe. Ich habe dann immer gedacht, Sportstudio gehen oder joggen gehen ist irgendwie wichtig. Und es ist eigentlich viel einfacher, wenn man einfach das macht, was einem gerade Spaß macht. Und deswegen finde ich auch wieder, ist bei euch ein super Angebot, weil ich die Vielfalt habe und jetzt nicht zwanghaft eine Sportart durchziehen muss, weil ich denke, das ist gerade das Wichtigste oder so, oder das ist der neueste Schrei, sondern wirklich das dann tun, woran ich auch Spaß habe, weil dann mache ich es nämlich auch wirklich, und das in den Tag integrieren und nicht erst als Restkonstante am Tagesende.
Ich kann das total bestätigen und glaube auch, dass das sich verändert hat, dass gerade junge Mütter auch bewusster sich nach diesen Freiraum, wollte ich sagen, das ist das falsche Wort, tatsächlich das Bewusstsein haben, das von Anfang an auch in den Alltag zu integrieren. Und ich glaube, das ist wirklich was man auch ganz deutlich nur unterstreichen kann. Ich weiß ja von dir persönlich, dass du schon seit langen Jahren auch Tai Chi machst. Möchtest du davon uns auch ein bisschen was erzählen?
Ja, ist tatsächlich sehr privat und ja, aber es ist in dem Zusammenhang, glaube ich, sehr wichtig, weil du hattest ja auch vorhin mich gefragt, wie habe ich das geschafft? Und ich bin mir sicher, genauso, ich habe das, also die Anforderungen in so einem Berufsleben, sich entwickeln im Beruf, Vorstand werden, zwei Kinder haben, das sind ja ehrenamtlich tätig zu sein, das prasselt ja von allen Seiten auf einen ein.
Das sind so viele Rollen, die du gleichzeitig unter einen Hut bringst, ne?
Genau. Mhm. Und ich für mich weiß da ganz genau, ich habe das deshalb nur schaffen können, weil ich schon seit den 90er Jahren Tai Chi mache. Und Tai Chi.
Großartig.
Also heißt ja Meditation in Bewegung, ja. Ist ja ein bewusstes Anspannen und ein bewusstes Entspannen. Und das habe ich da sehr früh gelernt, auch zu atmen. Auch wenn man eigentlich in eine Schockstarre verfällt, weil jetzt Gott weiß was, keine Ahnung, Corona bricht aus und wir haben zigtausend Gäste noch auf hoher See überall in der Welt. Also all diese Situationen, in denen man kommt, Terrorismus, es passieren terroristische Anschläge. Also du kommst in Führungspositionen natürlich immer in unvorhersehbare Momente und da sich zu sammeln, tief durchzuatmen, klaren Gedanken zu behalten, und durch solche Situationen durchzusteuern, also ich bin keine Seglerin, aber früher hat man gesagt, auf rauer See, auf hoher See, da durchzusteuern und für sich selbst immer wieder in der Anspannung Hochleistung bringen zu können und aber auch sehr schnell umschalten zu können in eine aktive Entspannung. Und das heißt nicht auf dem Sofa zusammenzubrechen, sondern in eine aktive Entspannung zu gehen, um wieder zu Kräften zu kommen und sich wieder neu zu sammeln. Das ist eigentlich mein persönliches Geheimrezept.
Welche aktuellen Trends siehst du im betrieblichen Gesundheitsmanagement und welche Entwicklungen hältst du für besonders vielversprechend, um Führungskräfte zu motivieren?
Da bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Früher war es eben reaktiv gewesen. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir hoch und runter Fehlzeiten diskutiert haben. Auch heute noch die Thematik. Fehlzeiten sind viel zu hoch, kosten die Unternehmen immense Summen. Das ist aber so eine End-of-the-Pipeline-Diskussion. Und der Wandel, der stattfindet, ist, dass man versteht, die Dinge sozusagen an die Wurzeln heranzugehen und noch besser in eine Prävention hineinzugehen, dass die Erkrankungen erst gar nicht zustande kommen. Früher war das Sammelbecken für die Erkrankungen, also neben Erkältungskrankheiten natürlich, die sehr saisonal bedingt sind, aber das andere große Sammelbecken war Rücken. Die Betriebsärzte haben mir früher schon gesagt, Rücken ist ein Sammelsurium von allen möglichen. Heute kommen in der Zwischenzeit die mentalen Erkrankungen dazu. Die Fehlzeiten werden dann noch länger bei mentalen Erkrankungen. Eine Challenge ist noch nach wie vor, auch dann die ärztliche Behandlung zu bekommen. Das wirkt sich auch sehr stark aus und ist ein großes Problem, um überhaupt die Menschen wieder zur Gesundheit zu bringen und wieder in den betrieblichen Ablauf zu integrieren zu können. Also viel besser ist natürlich, und das hat man auch mittlerweile erkannt, das ist wirklich ein Trend, das Thema an der Gesunderhaltung der Menschen zu arbeiten, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und dafür sind natürlich solche Plattformen, so was ihr jetzt anbietet, ein sehr gutes Mittel, um das leichter möglich zu machen, um die Angebote leichter an die Mitarbeiter zu bringen. Es gibt auch viele Unternehmen mittlerweile die Messbarkeit. Die Messbarkeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor geworden. Messbarkeit und Skalierbarkeit. Ich weiß, wir hatten beim BPM unter dem Startup Award vor einigen Jahren ein Startup gehabt, zwei junge Männer, Brüder, einer Physiotherapeut, einer ITler. Und der Physiotherapeut hat gesagt, er würde mal in den großen Konzern als Physiotherapeut da eingestellt und dann ist er in allen Schichten einmal durch und dann kann er vorne wieder anfangen. Das ist irgendwie wenig effektiv. Und der hat die Skalierbarkeit gesehen. Die haben damals schon angeboten, online eben Rückenschulungen anzubieten, um das zu skalieren, um möglichst viele Mitarbeiter schnell erreichen zu können. Ja. Das ist heute möglich durch die digitalen Plattformen. Dann die Möglichkeit, die ihr schafft, eben die Vielfalt, die Möglichkeit an verschiedenen Orten, sich das aussuchen zu können und die Messbarkeit eben auch, nämlich wirklich auch sehen zu können, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, was verändert denn so, was wir eben gerade besprochen haben zum Beispiel. Ja? Also zu sehen, wenn ich Angebote, wenn ich Geld investiere in Gesundheitsmanagement, wie wirkt sich das denn dann am Ende dann auf Fehlzeiten aus? Das kann ich heute alles auch erfassen. Und dadurch ist das eigentlich von einer sehr reaktiven Ecke, das ist ja nicht die Haupt sozusagen, weil eben auch so ein Nebenbereich auch im Personalmanagement, ein ins Zentrum gerückt. Und ich sagte das vorhin schon mal, wirklich auf die Agenda gekommen von einem modernen Personalmanagement.
Jetzt haben wir ja auch schon ein paar Mal Corona-bedingt auch über Homeoffice gesprochen, wir haben über flexible Arbeitszeiten gesprochen, also viele neue New Work-Modelle, die aber nochmal neue Anforderungen an das Gesundheitsmanagement stellen. Wie können Unternehmen sicherstellen, in dezentralen, hybriden Arbeitsumgebungen, dass Gesundheitsförderung tatsächlich und Bewegung tatsächlich auch noch weiter praktiziert wird?
Also da sprichst du natürlich mein Lieblingsthema an. Weil New Work, damit beschäftige ich mich ja schon ganz lange und ganz viel. Und genau diese zwei Stichworte, Homeoffice und eben auch flexible Arbeitszeiten. Da hat sich jetzt so viel getan. Also beim Thema Homeoffice, eben diese beiläufige Bewegung durch Wegezeiten, durch in die Kantine gehen, durch Kolleginnen und Kollegen in der Teeküche treffen, wenn das alles entfällt, wirklich dann, und das hat auch die Führung verändert während Corona, Corona war eben ein Booster dafür, werde ja auch oft gefragt, was bedeutet jetzt eigentlich modernes Führen? Ich muss mir über diese Elemente bewusst Gedanken machen. Früher passierte das eben beiläufig und heute muss ich mir als Führungskraft bewusst darüber Gedanken machen, so wie wir uns auch während Corona bewusst zum Hundespaziergang oder zur Challenge, wir haben uns mal irgendwie zum irgendwie gesunde Drinks machen zu Hause in der Küche. Also bewusst verabreden, ja, also bewusst virtuell zur Pizza verabreden, ist ein bisschen komisch erstmal. In einem Vis-à-vis sehe ich vielleicht, wie es denn, oder sollte ich als Führungskraft sehen, wie es den Mitarbeitern geht. Sind die traurig? Was haben die gerade für eine Familiensituation etc.? Wenn man nur noch irgendwie den Ausschnitt auf dem Rechner sieht, auf dem Bildschirm sieht, entrückt das sehr. Also muss ich mir Möglichkeiten schaffen, wie ich konkret nachfragen kann, wie ich konkret eine Gesprächssituation herstellen kann. Und genauso, ja, zählt es auch aus meiner Sicht dazu, dann eben das Thema aufzurufen. Und wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel über eure Plattform das anbietet, warum auch nicht das thematisieren? Und dann jetzt natürlich nicht abfragen, wie viel hast du gemacht, aber einen Raum schaffen, wo man zum Beispiel ein Meeting macht und sagt, hey, wir teilen unsere Erfahrung. Ja, also dass verschiedene Kollegen darüber erzählen, wie geht es ihnen denn damit? Oder eben ein gemeinsames Training buchen. Also bei allem zuhören, wo steht der oder die Mitarbeiterin? Und wie kann ich da noch unterstützen im Sinne von Entwicklung? Das ist mir ganz wichtig bei Homeoffice. Und das andere Thema flexible Arbeitszeiten, das ist aber genauso wichtig, weil was ja durch New Work sich ganz grundlegend verändert hat, ist, dass wir heute, das ist ja auch das Narrativ von New Work, dass wir orts- und zeitunabhängig arbeiten können. Ich muss halt nicht mehr ins Büro gehen, wo im Hintergrund der Aktenschrank stand. Und ich brauche auch nicht mehr das Papier und die Stifte. Ich habe meine mobilen Endgeräte überall dabei. Und das ist eben auch die Angebote, die jetzt durch eure Plattform gut möglich werden, mobil, hybrid, individuell. Das muss einfach auch ins Arbeitsleben reinpassen, was wir vorhin diskutiert haben und nicht als Restkonstante dann, wenn ich dann vielleicht nochmal am Wochenende Zeit dafür habe. Und früher haben wir mal gesagt, die Arbeit muss zum Leben passen. Das war ja so ein Narrativ auch von New Work. Und jetzt würde ich sagen, der Sport muss ins Arbeitsleben passen. Dann kann ich das auch gut integrieren.
Das haben wir in dem Wellbeing-Kompass auch gelernt, dass sich mehr als 40% der Befragten tatsächlich auch flexible Modelle wünschen, um physische Gesundheit tatsächlich auch leben zu können. Und was du gerade beschreibst, sagt ja, dass Homeoffice und flexible Arbeitszeiten eine Grundlage dafür sein können.
Genau. Physische und psychische Gesundheit leben können. Und dann eben noch, das habe ich auch in meinem Arbeitsleben immer wieder gehört von anderen Kollegen, lange Dienstreisen. Die, wenn man jetzt mal unter dem Aspekt der Gesundheit drauf schaut, den ganzen Biorhythmus durcheinander bringen und eben jegliche Routinen, die man sich vielleicht gerade mühselig wieder angewöhnt hat, wieder kaputt machen. Und da eben die Möglichkeit zu haben, auch wenn ich in einer ganz anderen Stadt bin, wenn ich ganz woanders bin, da genauso meine Routine weiterführen zu können. By the way, viele Hotels im Freizeit-, im Urlaubsbereich gehen ja auch mittlerweile dazu über, Sportangebote wirklich anzubieten. Ja, weil ich glaube, das ist der Trend und das wird sich auch weiterhin so entwickeln, weil eben es wirklich auch ein Bedarf der Menschen, der Mitarbeitenden ist. Und für die Unternehmen ist es eben auch von Vorteil.
Jetzt haben wir viel über Bewegung heute gesprochen. Was ist so aus deiner Sicht oder aus dem Forschungsbereich, warum ist Bewegung eigentlich so wichtig?
Wir hatten auch schon den Gerald Hüther auf dem Personalmanagement-Kongress gehabt hier in Berlin. Und was mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, dass er gesagt hat, im Grunde genommen ist Bewegung der Dünger für das Gehirn.
Was für ein schönes Bild.
Schön, ne? Mhm. Und ganz aktuell habe ich auch gesehen, in einem Geo-Heft, ein großer Aufmacher, ich glaube sogar eine dreiteilige, ich habe es nur gesehen, ich werde es erst lesen am Wochenende, eine dreiteilige Story darüber, dass Bewegung, dass man heute weiß, heutzutage, dass für die Gesunderhaltung des Gehirns, und das sagen die Neurobiologen, Bewegung extrem wichtig ist. Das A und O ist. Also natürlich auch Lebensweise, Ernährung, Schlaf etc., aber eben Bewegung sehr stark in den Vordergrund kommt. Und das fällt mir auf bei der aktuellen Forschung, dass sich das so in den Vordergrund drängt.
Und das ist eine tolle Entwicklung.
Ja.
Jetzt kommst du frisch vom Personalmanagement-Kongress gestern Abend. Hast du eine Empfehlung für die HR-Community, die ja auch gerne unseren Podcast hören? Was können die mitnehmen dafür, dass man das Thema Bewegung tatsächlich in den Unternehmen verankern kann?
Ja, der Trend aus meiner Sicht und das, was man hier gut mitnehmen kann, ist, dass das Thema Bewegung, Gesunderhaltung, gesund bleiben, wirklich von der Pflicht, sich darum zu kümmern als Personal, von der Pflicht zur Strategie wird. Und dass das heute einfach auf die Agenda von modernem Personalmanagement gehört. Wir haben auch eben gerade auf dem Personalmanagement-Kongress all die Themen diskutiert. Wir sprechen ja heute von einem Ecosystem. Es ist ja nicht mehr die verwaltende Zunft irgendwie der Vergangenheit, sondern es geht ganz stark darum, das Personal durchzusteuern in Unternehmen, die sich in der Transformation befinden. Und das sind quasi alle, ja, dass wir in einer Zeit leben, wo wir immer wieder neue Unsicherheiten dazu bekommen. Das heißt, unsere mentale Gesundheit, die Umgebung, die weltpolitische Lage, die geopolitische Lage, die wirtschaftliche Entwicklung macht es uns nicht einfacher. Das geht auch nicht mehr weg. Also es geht darum, Resilienz, ein anderes Schlagwort. Also wirklich diese physische und psychische Gesunderhaltung mit auf die Agenda zu nehmen, dass man erst überhaupt nicht in so eine Situation kommt, dass Mitarbeiter ausbrennen. Und das ist ja auch der andere neue Begriff der nachhaltigen Personalarbeit. Was ist nachhaltige Personalarbeit? Dass ich eben von vornherein erst gar nicht in die Situation des Ausbrennens so meine Mitarbeiter verbrauche, sondern eine Unternehmenskultur schaffe, in dem Arbeiten in einem gesunden Zustand eigentlich die Normalität ist, dass das dazugehört. Und das hatten wir ja vorhin schon mal. Das kann man ja sogar nachweisen, dass das unterm Strich auch für die Unternehmen auch von Vorteil ist. Und zwar dann eben für beide von Vorteil wird, für die Unternehmen wie für die Mitarbeiter.
Hacks und Flops.
Zum Abschluss gucken wir gerne in unsere Rubrik, die sich da nennt Tops und Flops. Ich würde gerne von dir wissen, ob du einen Hack hast, wo du sagst, der hat mir geholfen, das möchte ich gerne weitergeben, um das Thema Gesundheit wirklich für mich etablieren zu können oder für Führungskräfte etablieren zu können. Und was ist so der eine Ratschlag, wo du sagst, stop it?
Naja, meine persönlichen Lieblingshacks sind halt eben 10.000 Schritte Challenge, auch darüber reden und sich irgendwie gegenseitig anspornen und tatsächlich dranbleiben. Mein zweiter Lieblingshack ist Walk and Talk. Nicht so lange am Schreibtisch zu sitzen, bis jeder Call gemacht ist, mache ich schon lange nicht mehr. Dass es auch zur Normalität wird. Die technologischen Möglichkeiten heutzutage machen es uns möglich. Man kann überall sein, man wird kaum noch gestört von den Hintergrundgeräuschen. Das ist möglich. Und die Flops, naja, bei mir persönlich, ich habe mir oft Dinge, gerade was Gesundheit angeht oder Sport, Bewegung angeht, vorgenommen, mir große Pläne gemacht, aber es dann nicht gelebt. Und mein persönlich immer wieder daran gescheitert sozusagen. Und jetzt über die Zeit würde ich sagen, mein persönliches Learning ist, jeder Schritt zählt. Und lieber jeden Tag kleine Schritte machen, als mir das eine große Ding vorzunehmen, was ich dann doch wieder nicht erreiche. Und damit lebe ich auch mittlerweile ganz gut.
und gesund.
Ja, genau.
Vielen Dank. Wir wollen ja auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was mitnehmen und möchte nochmal zusammenfassen, was wir heute gemeinsam erarbeitet haben. Und hilf mir gerne, das können wir gerne im Dialog machen. Ich habe sehr deutlich rausgehört, Bewegung gehört in den Alltag und darf nicht so die Extrasache sein, die man einplant, sondern von Anfang an fest auch im Arbeitsalltag zu verankern. 10.000 Schritte kann jeder heute oder morgen auch damit anfangen. Die Wichtigkeit, dass das Thema Bewegung, physische, aber auch mentale Gesundheit auf die Unternehmensstrategie gehört und von allen tatsächlich auch als strategisches Thema mit vorangetrieben wird. Die Vorbildfunktion, also du bist selber die Runs mitgelaufen vorneweg und hast damit auch eine Bewegung ausgelöst. Ich habe auch gehört, dass Bewegung eine ganz wichtige Säule ist, um ja überhaupt gesund zu bleiben, Gesundheitserhaltung. Und ich eigentlich auch immer wieder kleine Schritte machen kann, die mir dabei helfen, den Zustand zu erhalten tatsächlich.
Also du fasst das wunderbar zusammen. Bei den 10.000 Schritten, das ist ja niederschwellig, ne? Da werden vielleicht viele richtige Sportler irgendwie lachen drüber. Aber für mich ist es wichtig, die Niederschwelligkeit.
Ja.
Das ist mein Learning, dass ich zumindest das in meinen Alltag integriert habe. Und das war immerhin besser als in der Vergangenheit, wo ich mir was Großes vorgenommen habe und es dann nur nicht erreicht habe. Und die Kontinuität dabei.
Ja.
Ja. Und die anderen Themen, die du gerade genannt hast, eben die Kultur, also eine Kultur zu etablieren, die Strukturen im Unternehmen darauf zu achten, dass es möglich ist, wie zum Beispiel mit einer Kooperation mit euch, das hilft da sehr viel, und eben eine Kultur zu etablieren, dass das nicht komisch scheint oder nicht belächelt wird, sondern dass es gewollt ist im Unternehmen.
Vielen lieben Dank, Elke.
Danke dir.
Cool down.
Das war es mit dieser Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Professor Dr. Elke Eller und der spannenden Frage, wie Führungskräfte in Sachen physischer Gesundheit als Vorbild vorangehen können. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auch darüber, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt und uns eine Bewertung schreibt. Also wenn ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com oder schreibt uns einfach direkt über Spotify einen Kommentar unter die Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und bleibt gesund.